Hallo und herzlich willkommen zum Helden und Visionäre Podcast. Mein Name ist Georg Stedner. Dieser Podcast ist für Helden und Visionäre und erzählt wahre Geschichten von Menschen, die etwas bewegen. In dieser Folge, ja, geht es wieder um einen Zusammenschnitt aus dem etablierten Unternehmen-Special. Hier geht es darum, wie kann der Wandel im Unternehmen geschehen und welche Herausforderungen bringt das mit sich? Vier sehr unterschiedliche konkrete Beispiele möchte ich hier anbringen. Und zwar ist das Hans-Dietrich Reckhaus von Reckhaus bzw. Insect Respect, Lutz Fricke von Mosshof, Dirk Lenz von Good24 und Walter Stuber von Gemeinhardt Service. Ich habe hier die spannenden Stellen aus dem Gespräch herausgeschnitten und wünsche dir jetzt viel Inspiration damit. Das Gespräch mit Hans-Dietrich Reckhaus von Reckhaus und Insect Respect hat gezeigt, dass von der Insektenvernichtung zu der Insektenrettung ein Weg ist. Eine Transformation, die man ökologisch denken muss. Und dafür braucht es Visionen, die entgegen dem handeln, was ja eigentlich erwartet wird von einer Person, von einem Unternehmen, die das Normale in Frage stellt. Und durch so eine Vision kann etwas Neues, ganz anderes entstehen.
Also die Dinge, die ich gemacht habe, wurden nicht unterschiedlich aufgenommen, sondern sie wurden vollständig gleich aufgenommen und zwar in vollständiger Ablehnung. Es kam ja alles sehr plötzlich. Da kommen zwei Künstler und sagen dem Chef, Tötung ist schlecht, Rettung ist die Zukunft. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, ich musste eine Metamorphose durchmachen. Ich konnte die ziemlich schnell durchmachen. Und ich habe dann, wir haben ja mit den Künstlern Fliegen gerettet in Bielefeld-Deppendorf vor 11 Jahren. Und vor Fliegen retten in Deppendorf habe ich mehrfach mit allen Mitarbeitern gesprochen. Ich habe hier auch Biologen sprechen lassen. Ich habe die Künstler sprechen lassen, weil ich versucht habe, die Mitarbeiter mitzunehmen auf die Reise. Aber es hat nicht geklappt. Was soll ich sagen? Also alle waren gegen mich. Das ist hier ein klassisches Familienunternehmen. Da begrüßt man sich nett, herzlich morgens. Da wird dem Chef Kaffee gekocht. Das alles blieb aus. Ich wurde sogar im eigenen Unternehmen geschnitten, weil die Mitarbeiter natürlich Angst hatten, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren. Ich hatte zwei leitende Mitarbeiter, die haben beide sofort gekündigt. Ja, also was soll ich sagen? Ich hätte gerne die Mitarbeiter mitgenommen, aber es ist mir nicht gelungen. Und es hat Jahre gebraucht, bis die Mitarbeiter nicht nur den Weg als sinnvoll empfunden haben, sondern dass sie gesehen haben, es könnte auch klappen, dass wir davon ökonomisch leben. Aber wie gesagt, es hat Jahre gebraucht. Wir werden da vielleicht später noch drauf kommen. Ja, so war's. Ich tue heute etwas, vielen Dank, dass du das so ausgedrückt hast. Ich tue etwas gegen die Logik des Marktes. Das ist vordergründig unmöglich. Ich setze da nochmal einen drauf. Wir sagen hier im Unternehmen Sinn vor Kommerz, Inhalt vor Geld. Das können wir nicht immer 100% den ganzen Tag so durchziehen, das ist gar keine Frage. Aber wir versuchen, den Sinn in die Branche zu bringen, gegen jegliche Marktlogik. Und wir sind heute immer noch Insektizidhersteller. Gleichzeitig haben wir mit Insect Respect, ich habe ja ein Gütesiegel geschaffen für einen neuen Umgang mit Insekten. Gleichzeitig schaffen wir mit diesem Gütesiegel Insect Respect ein neues gesellschaftliches Bewusstsein für Insekten. Wir sind die Lobby für Insekten geworden. Wir organisieren zum Beispiel die wichtigste Veranstaltung über den Wert und Bedrohung von Insekten in Deutschland, beziehungsweise mittlerweile sogar im deutschsprachigen Raum. Das ist der Tag der Insekten. Ich habe mehrere Bücher publiziert. Wir haben eine starke Medienarbeit. Wir forschen. Wir haben ein museales Ausstellungskonzept gebaut. Also wir machen viele Dinge, die einem Insektizidhersteller gar nicht möglich sind. Die meisten Wirtschaftsvertreter, mit denen ich rede, haben immer noch vor, die Märkte zu vergrößern. Sie machen ihre Produkte klimaneutral oder machen irgendwas Grünes und sagen, hey, dann kann ja der Konsument ein gutes Gewissen haben, wir können ein gutes Gewissen haben. Und dann wird mehr verkauft. Also die Stoffmenge wird erhöht. Bei einem ökologischen Fußabdruck in Deutschland von 2,6 kann doch die Erhöhung der Stoffmenge keine Lösung sein. Und es reicht auch nicht aus, klimaneutral zu sein, dann haben wir immer noch einen sehr hohen ökologischen Fußabdruck. Und klimaneutral, ach, das wäre ja ganz toll, ne? Das wäre ja ganz toll, redet man gar nicht über das Artensterben. Also wir haben noch nicht mal verstanden, dass Artensterben und Klimawandel Zwillingskrisen sind. Das heißt, eine klimaneutrale Welt ohne Tiere und Pflanzen kann ja gar nicht funktionieren. Warum meinen wir dann, dass wir, wenn wir klimaneutral unterwegs sind, dass dann alles schon in Ordnung ist? Also das reicht überhaupt nicht aus und wir haben noch viele andere Probleme. Und wir haben viele Branchen, wo der Markt einfach viel zu groß ist, wie auch zum Beispiel bei dem Biozid. Das heißt, es kann keine Lösung sein, den Menschen mehr zu verkaufen. Es ist natürlich die Frage, was macht denn die Wirtschaft damit? Das ist ja ein Einblick, mit dem sie große Schwierigkeiten hat, was sie nicht akzeptieren möchte, was sie nicht annehmen möchte. Und sie lassen sich alles Mögliche einfallen, damit der Markt weiter wächst. Meine Perspektive ist eine ganz, ganz andere. Ich muss doch reflektieren, in welcher Branche ich stecke. Und wenn meine Branche viel zu groß heute ist, dann muss ich mir etwas überlegen, wie ich diese Branche runterbekomme. Also wir müssen gesellschaftlich verstehen, da sind Branchen, die sind zu groß. Also Textilbranche ist zu groß. Lebensmittelbranche ist viel zu groß. Ich meine, wir haben ja so viele übergewichtige Menschen und dann Folgekrankheiten und so weiter und so weiter. Es gibt eine Menge Branchen, die sind viel zu groß. Was tue ich jetzt? Und ich bin in dieser Branche und dann muss doch mein Auftrag sein, mein ökologischer und sozialer Wert sein, dass ich diese Branche nach unten bringe. Das muss doch meine Unternehmensaufgabe sein. Eine andere darf ich doch gar nicht haben. Ich kann doch nicht diese Branche konservieren und nach dem Motto, ja, ich habe Mitarbeiter oder ich will ganz viel Geld verdienen. Das ist doch alles Quatsch. Sondern wir müssen einen Weg finden, einen ökonomischen Weg finden, wie wir diese Branche runterbekommen. Und das tue ich. Du hast gerade eben Kompensation gesagt. Am Anfang, vor 11 Jahren, für mich als sinnvolles Mittel. Ich habe dann schnell verstanden, dass die Kompensation ja nur eine Konservierung des Falschen ist. Deswegen schaffe ich heute gesellschaftliches Bewusstsein. Und mit meiner Firma baue ich die Lobby für Insekten auf. Ich baue den Markt für Insektenbekämpfung runter und ich baue andere Dinge auf. Da haben wir noch gar nicht drüber gesprochen. Ich lege heute professionell insektenfreundliche Lebensräume an. Ich habe eine Akademie für Landschaftsgärtner gegründet. Wir bauen da ein Franchise-System auf. Das heißt, Landschaftsgärtner können nach den Insektrespekt-Gütekriterien Flächen in ganz Deutschland bauen. Wir transformieren uns zu einem großen Landschaftsgartenbaubetrieb. Das sind dann Bereiche, die wachsen. Damit wir uns hier richtig verstehen, ich bin auch nicht für die Postwachstumsökonomie, die immer wieder hier besprochen wird. Eine Postwachstumsökonomie sagt, wir machen genauso weiter, aber eben ein bisschen weniger. Das ist für den Konsumenten, für den Verbraucher nicht interessant und für den Unternehmer erst recht nicht. Das ist nicht attraktiv, das sind nicht Modelle, die ansprechen, sondern Modelle, die ansprechen sind, dass wir uns sagen, hey, bei einem ökologischen Fußabdruck von 2,6, da haben wir so viel zu tun, da brauchen wir so viele Ressourcen, so viele Menschen, damit wir diese Welt umbauen, sozial und ökologisch umbauen. Und das sind doch alles Marktfelder für die Zukunft. Ich habe vor kurzem mit einem Ethikprofessor zusammengestanden. Wir hatten da beide so einen Vortrag und stehen da auf dem Flur an einem Fenster. Und dann sagt er, die Unternehmer, die müssen doch nur aus dem Fenster schauen und sich fragen, was sind die großen gesellschaftlichen Probleme heute? Das sind die Marktfelder von morgen. Ich mache zwei Dinge. Das eine ist, ich bringe den Markt nach unten für die Insektenbekämpfungsprodukte, sage den Leuten, kauft weniger und wenn überhaupt, dann insektizidfrei und mit ökologischer Kompensation. Die Kompensation gibt es nur bei mir. Wenn die Menschen Bewusstsein für Insekten haben, werden sie meine Produkte kaufen. Das heißt, für mich geht diese Logik auf, für meine Konkurrenten nicht, die unverantwortlich weiter so tun, als ob nichts wäre. Die gehen ein, ich werde wahrscheinlich wachsen. Das heißt, es geht. Und das andere ist, dass ich also, ich sag mal, verdammt sinnvolle Geschäftsfelder aufbaue mit insektenfreundlichen Lebensräumen, die ich übrigens nur als Mitmachbaustelle anbiete, um auch hier den sozialen Aspekt der Nachhaltigkeit zu integrieren. Deswegen reden wir auch immer so gerne von nachhaltigen insektenfreundlichen Lebensräumen. Bezüglich des Wirtschaftens sieht eine gute Zukunft so aus, dass wir möglichst einen ökologischen Fußabdruck von weniger als 1 bekommen, dass wir als Wirtschaft, als Gesellschaft verstehen, dass wir anders leben müssen. Wir müssen Geld und Konsum entsagen. Der neue Kulturmaßstab muss Empathie und Nachhaltigkeit sein. So würde meine Welt aussehen. Das heißt, weniger Material, anderes Material und vielmehr ein soziales Miteinander. Ich sehe eine entfremdete Gesellschaft, die durch Digitalisierung und auch Globalisierung entfremdet ist. Was wir heute immer noch in der Wirtschaft häufig sehen, ist dieses Paradigma, möglichst viel Geld verdienen und damit etwas Sinnvolles leisten. Also egal, ob das jetzt unnötige Textilien sind, unnötige Möbel, Tische, Vorhänge, alles Mögliche. Mit dem Geld gründe ich dann eine Stiftung. Und dann mache ich dort etwas sozial Sinnvolles. Das ist heute immer noch zu einem großen Teil das Paradigma. Möglichst viel Geld verdienen und damit etwas Sinnvolles leisten. Ich wünsche mir ein Wirtschaften, was andersherum ist. Das heißt, möglichst viel Sinnvolles leisten und damit Geld verdienen. Und das ist eine komplett andere Herangehensweise an das Wirtschaften, wo ich den Inhalt meines Unternehmens zum Zentrum mache. Das ist auch mein großer Hebel. Und das ist eben auch meine Vision, möglichst viel Sinnvolles leisten und damit Geld verdienen.
Selbst dort, wo Benzin und Transport eine große Rolle spielen, sind kleine Veränderungen möglich. Sie können angestoßen werden. Das hat Lutz Fricke von Mosolf gezeigt. Der Einfluss von Tradition und Innovation auf die Nachhaltigkeit war dabei sehr spannend. Es hat aber vor allen Dingen gezeigt, dass es wichtig ist zu machen und dass jeder es kann.
Jetzt kommt was ganz wichtig ist aus meiner Sicht. Diese Dinge, die wir jetzt erreicht haben, also Nachhaltigkeitsbericht oder CO2-Bilanz, die sind wichtig, aber es sind nur Hebel. Ich erlebe viele Unternehmen, die das nicht als Hebel, sondern als Aufgabe der Nachhaltigkeitsabteilung sehen, einen Bericht zu entwerfen und eine CO2-Emissionszahl zu entwickeln. Das ist nicht mein Anspruch. Mein Anspruch ist, ich will das Unternehmen transformieren und nicht schicke Berichte machen und schöne Zahlen zusammendöckeln. Das ist nicht mein Anspruch. Also wir haben jetzt die Basis gelegt quasi mit den ersten Dingen, aber wir nutzen die, um jetzt tatsächlich den Transformationsprozess Schritt für Schritt auch ausgestalten zu können. Also ich kann jetzt mit einem Bericht zum Beispiel, kann ich losgehen und den Mitarbeitenden ein bisschen mehr transparent machen. Wo wollen wir überhaupt hin? Ja, das ist wieder ein Kommunikationselement, wichtig, der Part reden, das ich nutzen kann für die Kommunikation gegenüber den Mitarbeitenden, aber auch gegenüber extern. Aus meiner Sicht geht die Reise jetzt erst richtig los. Wenn natürlich ein Kunde kommt und sagt, hey, wir wollen hier nachhaltigere Transportalternativen haben, Dann zahlt das natürlich auf unseren Weg ein und dann nutzen wir dieses Momentum dann aus und sagen, okay, lass uns das gemeinsam entwickeln und das heißt, du hast was davon, weil deine Scope 3 Emissionen sinken, wir haben was davon, weil unsere Scope 1 Emissionen sinken, also lass uns das gemeinsam entwickeln. Das ist ein super wichtiger Punkt. Bei mir kommt das unter dem Thema Kommunikation und Verbessern. Das eine ist, unseren Kunden transparent zu machen, wie viel Emissionen verursachen wir eigentlich für sie. Das ist ein Punkt, den wir gerade messen, weiter ausbauen. So, das heißt, da wirklich Transparenz zu schaffen über die Emissionen. Dann gehen wir mit dem Vertrieb her und sagen, okay, wir wissen jetzt zwar, was wir schlechter machen, aber jetzt müssen wir überlegen, gibt es Alternativen, wie man Dinge nachhaltiger machen kann, emissionsärmer in dem Fall. Da bewegt sich gerade viel. Aus dem, was wir ausprobieren und tun, mit der Strategie dahinter zur Dekarbonisierung versuchen wir, Angebote zu entwickeln, die emissionsärmer sind. Das wird in eine Übergangsphase sein, wo wir nicht von 100 auf 0 gehen können, weil das schaffen wir mit der Flotte, die wir haben, einfach nicht. Das wäre auch utopisch. Aber wir können gezielt Dinge Schritt für Schritt reduzieren. Und das ist so ein bisschen die Herkulesaufgabe, die in den nächsten 1-2 Jahren nochmal auf uns zukommt, da den Pfad richtig zu ziehen, die Transparenz richtig herzustellen gegenüber den Kunden, was ist möglich und wo geben wir schon Vollgas und wo müssen wir noch ein bisschen die Euphorie bremsen, weil wir auch abhängig davon sind, was gibt's eigentlich am Markt für Alternativen und wie können wir die wirtschaftlich einsetzen. Ich bin da manchmal ein bisschen zu forsch, versuche ein bisschen zu schnell. Ich muss natürlich auch gucken, dass ich in meinem Tempo die Firma auch mitnehme. Das heißt, manchmal ist es dieses Achterbahn-Ding, was ich vorhin gesagt habe, ist, wenn du selber eigentlich schon viel weiter sein möchtest, aber immer wieder einen Schritt zurückgehen musst nochmal, dann ist dieser Schritt zurück wichtig, weil sonst renne ich irgendwo vorne weg und niemand anders weiß, wo ich hinrenne. Aber es ist so, das muss ich auch aushalten. Das muss ich persönlich aushalten, da nochmal einen Schritt zurückzugehen und zu sagen, nee, Lutz, nicht so schnell, geh nochmal zurück, mach nochmal eine Zwischenschleife, die ist wichtig.
Hast du irgendetwas, was du anderen, die im Bereich Nachhaltigkeit aktiv sind, mitgeben möchtest?
Na, zwei Sachen. Also das eine ist, was ich gemacht habe ganz am Anfang, weil ich mich ja nicht auskannte. Ich habe ganz viel gelesen, ja, ganz viel Theorie mir angeeignet. Noch viel wichtiger, ich habe das versucht auch zu verstehen, was andere tun. Ich habe mich vernetzt mit Kolleginnen und Kollegen im Nachhaltigkeitsmanagement, die vielleicht auf ihrer Reise schon ein Stück weit weiter waren. Und ich konnte von deren Erfahrungen auch profitieren. Das ist wichtig für mich gewesen im Lernprozess, auch festzustellen, was geht und was geht nicht. Dann aus meiner Sicht ganz, ganz wichtig, sich Gedanken darüber zu machen, wo wollen wir eigentlich hin als Unternehmen oder was will ich als Person auch, das, wo sich das Unternehmen hin entwickeln möchte. Da muss ich ein klares Bild im Kopf haben und dann brauche ich ein bisschen Durchhaltevermögen. Das ist leider so. Also das ist nicht alles rosa und man kriegt nicht nur Zuspruch und es wird nicht nur heiter sein, wenn wir diese Reise antreten, sondern es ist mit Schmerz verbunden auch teilweise. Das heißt, es ist wichtig, sich in sein Gegenüber, mit dem man spricht, immer reinzuversetzen und zu überlegen, was treibt den gerade um? Welche Ängste, Nöte hat der? Was braucht der gerade? Und wenn wir diese Dinge gut adressieren, wird auch die Unterstützung besser werden für das, was wir wollen. Also gehen wir nochmal ganz kurz in das, was mich als Menschen ausmacht. Wenn ich einen Job mit Verantwortung anfange, dann ist mein erster Gedanke, was braucht es eigentlich, damit es mich nicht mehr braucht? Das heißt, ich überlege mir, was muss eigentlich im Unternehmen vorhanden sein, dass es einen Lutz in der Form, wie ich heute arbeite, dass es mich nicht mehr braucht. Das ist, wenn wir es geschafft haben, dass jeder Mitarbeiter quasi zu einem eigenen Nachhaltigkeitsmanager geworden ist, weil er nachhaltige Entscheidungen trifft, dann braucht es mich nicht mehr, weil dann sind wir am Ziel der Reise. Dann ist die Transformation im Unternehmen angekommen und jeder lebt diese Transformation. Das ist mein Ziel, da will ich hin. Ich will meine eigene Stelle abschaffen, sozusagen.
Dass jede etablierte Dienstleistung auch anders gedacht werden kann, mit einem innovativen sozialen Geschäftsmodell zum Beispiel, das hat Dirk Lenz von Gut24 gut gezeigt. Sein Kerngeschäft als Versicherungsmakler hat er behalten, doch den eigenen Impact hat er ganz neu gedacht und damit unheimlich viel bewirkt.
Das ist eigentlich auch das Interessante an Gut24, dass der Makler nach wie vor so viel wie möglich natürlich versucht, Geld einzusammeln, wenn ich das mal so salopp sagen darf, aber nicht mehr für seine eigenen Gewinnbefriedigungsbedürfnisse, sondern um möglichst viel soziale Wirkung zu erzeugen, möglichst viel Spenden zu generieren. Und das ist dann wieder etwas, was die Leute auch gerne unterstützen, dass sie sagen, okay, ich brauche eh eine neue Rechtsschutzversicherung, weil ich jetzt zum dritten Mal einen Verkehrsunfall hatte und mein Anwalt jedes Mal von mir einen Vorschuss haben wollte. Also mache ich jetzt endlich meine Rechtsschutzversicherung und dann mache ich die aber doch bitte da, wo der Makler, der das Geld bekommt, auch mit dem Geld noch was Gescheites anstellt. Und das ist so die Idee dahinter. Also man fördert sein eigenes Business, man macht das Business glaubwürdiger, attraktiver, nachvollziehbarer und vor allen Dingen auch kundenkompatibler für die Menschen, die im Hinterkopf haben, ich möchte eigentlich gerne, dass mit dem Geld, was ich ausgebe, mehr passiert, als nur am Ende eine Versicherung zu bekommen. Und das geht eben mit so einem Modell, wie wir es haben. Und das geht auch in anderen Bereichen. Es gibt ja genug Beispiele. Es gibt Suchmaschinen, die sozial wirksam sind. Es gibt Stromanbieter. Es gibt Banken, die anders agieren, wo man sein Konto, sein Girokonto haben kann. Und jetzt gibt es eben auch Versicherungsmakler, der es anders macht. Und das ist so die Idee dahinter. Klassische Unternehmen haben sehr häufig sehr viele Ausgaben, für die es vielleicht eine nachhaltige Alternative gäbe. Also denke ich doch mal einen Moment darüber nach, ob ich meine Handyverträge bei den Klassikern abschließe oder ob ich zum Beispiel Vitel nehme. Vitel bietet von der ersten Minute an absolut nachhaltige, sozialverträgliche, ökologische Handynutzung an. Das wäre doch schon mal ein Weg. Oder ich kläre mein Team mal darüber auf. Wir haben jeden Tag im Unternehmen, nicht wir, sondern ich sag mal irgendein Unternehmen, 25.000 Suchanfragen in Suchmaschinen. Ja, warum sollte man denn diese Suchmaschinen nicht mal auswechseln zu Ecosia oder Gex. Da erzeuge ich, ohne dass ich mich überhaupt anders bewege, sofort soziale Wirkung. Und diese Ideen, diese ganzen Dinge, die kann man natürlich in jedem Unternehmen sofort umsetzen. Und da brauche ich jetzt keine großen Betriebsratsbeschlüsse oder keine großen Gesellschafterversammlungen für. Wenn ich einfach entscheide, wir versuchen unsere Ausgaben so sozialverträglich, so umweltverträglich, so gemeinnützig oder nachhaltig, wie immer die Worte jetzt sind, zu gestalten, wie nur irgendwie möglich. Auch ein großes Unternehmen kann mal darüber nachdenken, vielleicht die Bank zu wechseln. Es gibt tolle ökologische und soziale Banken, die das genauso gut machen wie die bekannten Player. Also alles Dinge. Und natürlich, ich sage es immer wieder, man kann auch seine Versicherung anders abschließen und anders beraten lassen. Dadurch wird die Versicherung, ich sage jetzt mal ein paar Namen, Allianz, Provinzial, wer auch immer da im Rennen ist, die wird dadurch nicht nachhaltiger. Aber es wird zumindest ein ganz klarer sozialer Teil, eine Komponente mit eingebaut in den Case. Und wenn das ganz viele Menschen tun, und mal angenommen, gut 24 hätte, ich will jetzt nicht Scheck 24 und Clark heranziehen, wir hätten jetzt auch 500.000 oder 1 Million Kundinnen, dann würde auch die Versicherungswirtschaft mit uns natürlich ganz anders umgehen und ganz anders auf uns schauen und würde vielleicht mal anfangen zu verstehen, warum wir denn plötzlich mit dieser Story so viel Erfolg haben und ob das nicht für sie vielleicht auch eine coole Story wäre. Und so könnte man eine Transformation in Gang setzen. Und das ist so ein bisschen dieses dicke Bretterbohren. Und manche Bretter sind dünner und manche sind halt dicker. Und ich versuche Good24 so zu denken, und unser Team macht da super mit, dass das auch über mich hinaus Bestand hat und dass das noch viel, viel größer und viel, viel beeindruckender wird für die Versicherungswirtschaft. Das ist so ein bisschen unser Ziel. Diese Menschen, die top qualifiziert sind, die eine tolle Ausbildung haben, und das sind die meisten Entrepreneure, die ich kenne, die sind wirklich sehr qualifiziert, würden in der freien Wirtschaft, ich sage jetzt mal als irgendein Mitarbeiter, sag jetzt mal 8.000, 9.000 Euro brutto im Monat verdienen. Da gibt's nicht wenige von, die ich kenne, die diese Gehaltsklassen locker erreichen werden. Und die reduzieren sich tatsächlich auf 3.500 oder 4.000 brutto, und die sind schon wackelig und leben aber in Berlin oder München und haben alleine schon 2.000 Euro Miete. Ich mach's jetzt mal ganz hart. Und diese Menschen sagen, komm, ich komm klar. Ich kann meinen Kühlschrank voll machen, zu essen habe ich auch genug und ich habe auch noch genug Internetleitungen, die ich benutzen kann. Das kriege ich alles geregelt, aber sorry, jetzt noch 300, 400, 500 Euro im Monat fürs Alter wegzulegen, woher? Geht nicht. So, und diese Menschen habe ich im Fokus. Und jetzt bin ich mal ganz provokativ und ganz dreist. Ich sage jetzt einfach mal, warum soll sich eines der reichsten Länder der Welt es nicht leisten können, aus Steuermitteln zum Beispiel einen fetten Zuschuss zu solcher Altersvorsorge zu zahlen für diese Menschen? Das kann man ja an Kriterien knüpfen. Die Politik hat ja immer die Neigung dazu, alles zu verkomplizieren und mit Verwaltung zu belegen. Vielleicht kriegt man sowas ja mal einfach hin und sagt ganz klar, okay, jemand, der sich nachweislich in einem Unternehmen oder in einem eigenen Unternehmen beruflich ausschließlich engagiert, das eben dazu geeignet ist, irgendein Problem dieser Welt, dieser Gesellschaft zu lösen. Christine Plex zum Beispiel mit Tauschebildung für Wohnen wäre wieder ein schönes Beispiel, kriegt jetzt aus Steuermitteln erstmal einen fetten Zuschuss für die Altersvorsorge. Nicht in irgendwas, sondern in irgendwas Spezielles, was dafür vorgesehen ist. Die Versicherungswirtschaft würde hingehen und sagen, wir verzichten mal auf unsere Ängstlichkeit und auf dieses, das könnte auch schief gehen und da müssen wir noch hier was einbauen und da was einbauen, sondern macht mal einmal die Fenster auf und sagt, jetzt machen wir mal richtig progressives nach vorne denken. Wir bauen ein Versicherungsmodell, das nicht Shareholder-Value geeignet ist, das nicht unsere Aktionäre glücklich macht, das nicht den Versicherungsberater, die Strukturvertriebe glücklich macht, sondern das am Ende des Tages nur ein Ziel hat, eine möglichst große Menge Geld zur Verfügung zu stellen, um diese Leute im Alter zu versorgen. Da gibt es ganz viele Ideen, da kann man ganz viele verschiedene Konzepte aus der jüngsten Vergangenheit oder weiter zurück wieder rausholen und sagen, alles da, man muss es nur machen.
Manchmal stehen Unternehmen kurz vor der Insolvenz. Und dann fragt man sich, und jetzt, wie geht es weiter? Das Gespräch mit Walter Stuber von Gemeinhardt Service hat sehr gut gezeigt, dass daraus eine Neuausrichtung entstehen kann. Wenn man sich nach dem Zweck des Lebens fragt und sich darauf eine Antwort gibt, dann kann etwas Neues entstehen. Und er hat sehr gut gezeigt, dass ein Wandel in einem klassischen Unternehmen, zum Beispiel mit der GWÖ, geschehen kann. Dass das möglich wird.
Und wir haben 2012 sind wir vor einer Fast-Insolvenz gestanden. Es hat zwei Möglichkeiten gegeben. Ich und Dirk bringen wieder je 100.000 Euro in die Firma, neues, frisches Geld, und verzichten auf weitgehendste Geschäftsführergehälter. Wir mussten 2-3 Jahre lang mit 1.500 Euro auskommen. Das war eine harte Zeit. Da war die Entscheidung, ja, wir machen die Bude dicht. Mit 50 Mann, wir gehen in die Insolvenz. Oder wir legen das Geld nach. Und wenn wir das Geld reinlegen, dann machen wir aber anders weiter. Und wie sieht anders aus? Das mussten wir zuerst definieren. Und wir haben dann jemanden kennengelernt, der hat uns das Buch Big Five for Life empfohlen. Und das Buch haben wir gelesen. Und jeder hat für sich 5 Big Fives festgelegt. Und über die haben wir diskutiert. 3 geschäftliche und 2 private jeder. Und über die haben wir darüber diskutiert, wie wir die erreichen. Und ein Big Five von mir war zum Beispiel, Mitarbeiter und Kunden zu Fans machen. Dann habe ich mir danach das Buch Die Cheffalle vom Jürgen Knoblauch besorgt. Und nach ungefähr 80 Seiten habe ich das Buch in die Ecke gegangen und habe gesagt, so ein Scheiß. Ja? Und da ist nur drin gestanden, wenn du gute Unternehmer haben willst, dann musst du dich persönlich verändern. Nur wenn du dich selbst veränderst, hast du auch tolle Mitarbeiter. Und das, was wir dann geschafft haben, jetzt die Jahre, kann ich mal ganz einfach runterbrechen. Wir haben uns dann die besten Berater geholt, die besten Berater auf dem Markt. Wir haben Peter Savchenko da gehabt, per Alleinstellungsmerkmal. Wir haben Hermann Scherer da gehabt. Wir haben Boris Grundl waren wir zum Seminar. Also wir haben Top-Leute, waren wir zu Seminare oder haben wir hier im Unternehmen gehabt. Zur Beratung, Vorträge, Seminare. Johannes Wart ist zum Beispiel einer sehr bekannt, ja, für Motivation der Mitarbeiter. Und es ist heute so, dass wir nur noch 30% der Mitarbeiter von früher haben, gewerbliche Mitarbeiter. Den Umsatz haben wir erhöht um 30% und die Gewinne verdreifacht. Ganz einfach. Auf den Punkt gebracht, wenn ich jetzt als Zahlenmensch das mal anschaue. Wenn ich das auf die andere Seite betrachte, ist es heute so, dass wir regelmäßig jedes Jahr zwischen 3 und 5 Auszubildende ausbilden. Es ist auch schwer für uns, sie zu bekommen. Aber was uns und mich in Dirk ausmacht, wir sind Typen, wir machen einfach. Einfach machen. Was ich auch immer als Botschaft mitgeben möchte, viele arbeiten zu viel im operativen Geschäft, weil sie den Mitarbeitern nicht vertrauen. Ja, dass die Mitarbeiter nicht alles können, das ist klar. Das sehe ich auch manchmal. Es war für mich auch schwierig, loszulassen und zu sagen, liebe Mitarbeiter, das ist euer Rahmen, der ist abgesteckt, das dürft ihr machen, das dürft ihr tun. Wenn ihr darüber euch hinaus bewegt, müsst ihr fragen, ja, der Rahmen ist groß, ihr könnt frei agieren da drin in dem Rahmen. Ja, dann habe ich auch Gerüste gesehen, die waren vielleicht nicht so, wie ich es gern hätte. Ja, da muss man dann mal darüber sprechen. Aber was wichtig ist, man muss Vertrauen haben in die Mitarbeiter, wird ab und zu enttäuscht, das muss man mitnehmen, die Enttäuschung. Aber ich glaube, der Punkt, wo das Vertrauen da ist, dann kommt man, geht vorwärts. Und bei Dirk ist es so, der hat jetzt also noch 20% ungefähr im operativen Geschäft. Und ich sage immer, macht eure Firma so 6 Mitarbeiter groß, ja, und dann geht aus dem operativen Geschäft raus. Kümmert euch um eure Kunden, kümmert euch um eure Außendarstellung, eure Sichtbarkeit, ja, und kümmert euch um das Gemeinwohl. Und das wird gesehen. Und das ist aber ich sage immer, Sichtbarkeit ist kein Sprint, sondern Sichtbarkeit ist ein Marathon. Ich muss immer wieder machen. Ja, ich muss immer wieder was tun.
Das waren hier 4 sehr unterschiedliche Gespräche, sehr unterschiedliche Unternehmen und 4 sehr unterschiedliche Transformationen. Es gibt also nicht den einen Weg und es gibt auch keinen richtigen oder falschen Weg. Nur eine Sache ist momentan wirklich wichtig. Verändert sich etwas in Richtung Nachhaltigkeit, regenerative Zukunft oder in enkelfähige Wirtschaft, dann ist das etwas, was ich hier zeigen möchte. Und dann ist es das, was wir aus meiner Sicht momentan brauchen. Und wenn du dazu etwas beizutragen hast, dann ende ich wie oft. Mach was, beweg was. Dein Georg Stedtner.